Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Projektmanager Future City Solutions beim Fraunhofer Institut in Lemgo. Er hat sich auf das Thema Smart Cities unter anderem spezialisiert und genau darüber soll es auch heute gehen. Wir sprechen über die Stadt der Zukunft. Hallo und herzlich willkommen, Jens-Peter Seik.
Hallo Christoph und liebe Zuhörer, Zuhörenden. Ja, freue mich sehr, heute hier zu sein und über dieses Thema, dieses wirklich zukunftsorientierte Thema zu sprechen und ein bisschen aus den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, berichten zu können.
Es freut mich extrem, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe jetzt schon ganz kurz deine Position beschrieben und darüber gesprochen, was du machst. Aber gib uns gerne nochmal so einen kurzen Überblick. Wie bist du zu diesem Thema gekommen und mit welchen Themen beschäftigst du dich jetzt im Detail tagtäglich?
Ja, ich bin seit 4 Jahren am Fraunhofer IOS-Beina in Lemgo. Und davor habe ich 30 Jahre Erfahrung in der IT-Industrie sammeln können. In verschiedenen Positionen in einem internationalen IT-Unternehmen, in Produktentwicklung und auch Leitung eines Produktbereiches. Die Forschung ist für mich durchaus eine direkte Weiterentwicklung meiner Interessenlagen und meiner Entwicklung. Und damit kann ich meinen Horizont erweitern, kann mich auf neue, zukunftsorientierte, nachhaltige und relevante Themenfelder konzentrieren, mit denen man wirklich einen Unterschied machen kann in der heutigen Zeit. Themen, mit denen ich mich im Moment auseinandersetze, ist die strategische Beratung von Städten und Kommunen bei der Frage, wie geht man überhaupt das Thema Smart City an? Eher mit einem technischen Aspekt, denn da kommen wir her. Wir sind als Forschungsinstitut jetzt in Lemgo sehr stark technisch orientiert in der industriellen Automation, Industrie 4.0 gestartet und übertragen diese Kompetenzen auf den Bereich Smart City. Und in dieser Form berate ich Städte und führe dann auch konkrete Projekte durch in verschiedensten Handlungsfeldern im Bereich Smart City. Und so haben wir einen großen Erfahrungsschatz an Do's und Don'ts, was funktioniert nicht, wie sollte man vorgehen, gesammelt und können Städte auf diesem Level gut unterstützen und beraten.
Jetzt ist es ja mittlerweile so, dass ich glaube, fast jeder hat den Begriff Smart City schon mal gehört, irgendwo gelesen. Gib uns doch mal jetzt aus deiner Erfahrung einen kompletten Überblick, was zeichnet denn überhaupt eine Smart City aus?
Ja, eine Smart City, die intelligente Stadt, ist eine Stadt, die gemeinwohlorientiert agiert, also versucht, ihre Stadt lebens- und liebenswert zu gestalten. Und sie nutzt die digitale Transformation als eine Möglichkeit, solche Technologien aktiv als eine Chance zu verstehen, die Lebensqualität zu verbessern. Es gibt eine integrierte Raum- und Stadtplanung, Nachhaltigkeit als ein Entwicklungsziel, als ein Strategieziel wird unterstützt. Die Stadt ist eine lernende Stadt und nutzt Daten als ein Fundament, um auf der Basis dieser Infrastruktur neue Services für die Bürger und Bürgerinnen anzubieten und darüber wiederum die Lebensqualität gemeinwohlorientiert für alle, nicht nur für Einzelne, zu verbessern. Also in Bezug auf das Fundament einer intelligenten Stadt. Was ist eine Smart City und wie geht sie vor und was setzt sie um? Eine Smart City nutzt für die Intelligenz einer Smart City die Daten, die dort erzeugt werden, die gespeichert werden und die in sinnvoller Form auch sicher und datenschutzkonform abgelegt und bereitgestellt werden. Dieses ist das Fundament für datenbasierte, faktenbasierte Entscheidungen, die damit besser gestaltet werden können, die exakt zeigen, wo die Problemschwerpunkte liegen und dann auch zulassen, die Maßnahmen in ihrer Wirkung nachvollziehen zu können. Nicht nur einfach politische Entscheidungen zu treffen, sondern tatsächlich faktenbasiert die richtigen Entscheidungen abzuleiten und die Maßnahmen in ihrer Wirkung zu verfolgen. Dazu muss man lernen. Dazu braucht eine Stadt ein umfangreiches Fundament. Das sind im Grunde 3 Bereiche. Das eine ist die Infrastruktur, die Stadt aufbauen muss, um dieses überhaupt umsetzen zu können. Technologie im großen Teil, aber auch viele andere Themen in diesem Umfeld. Und das grenzt an den zweiten Teil, das ist Kompetenz und Know-how. Und der betrifft nicht nur die Stadtverwaltung, sondern viele angrenzende Bereiche. Das ist die Stadt in allen ihren Aspekten, also von den Stadtwerken über Eigenbetriebe, aber auch die am Ort ansässigen Industriepartner und die gesamte Stadtgesellschaft, die lernen müssen, mit digitalen Mitteln umzugehen, die lernen müssen, was Daten bedeutet, wie man mit Daten umgeht, was man mit Daten machen darf, was man nicht mit Daten machen darf, die sich über Themen wie Datenmanagement, Dateninfrastrukturen, Datensicherheit, Datenhoheit und Ethikfragen auseinandersetzen und darüber ein Bild machen müssen, die in einen Dialog treten müssen, den es so in dieser Form in vielen Städten, in den meisten Städten, würde ich auch sagen, noch nicht gegeben hat, in denen die Bürgerschaft in der vollen Breite in den gesamten Dialog, in den Prozess integriert wird und Antworten auf diese Fragen findet. Dann aber auch die Daten, die zusammenkommen, nutzt, um aus der Analyse der Daten und dem Zusammenspiel der Daten untereinander sinnvoll Informationen abzuleiten, die zu neuen Services, zu Erkenntnissen und auch zu neuen Anregungen und Projekten führen können. Wenn wir soweit sind, wenn das so funktioniert, dass die Stadtgesellschaft, also die Verwaltung, die Stadtgesellschaft, Industriepartner, ortsansässig, Forschung und Lehre miteinander in diesem Zusammenspiel neue Lösungen entwickeln, zusammenarbeiten, um das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung und einer Entwicklung einer lebenswerten, wettbewerbsfähigen Stadt voranzutreiben, dann haben wir eine Smart City erreicht.
Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, es gibt große Städte, kleine Städte, ist dieses Konzept wirklich für jede Stadt geeignet oder müssen da gewisse Rahmenbedingungen in der einzelnen Stadt vorhanden sein?
Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort ist ja, das Konzept ist für jede Stadt geeignet. Jede Stadt hat aber nicht die gleichen Umsetzungsmöglichkeiten. Und darin liegt dann die Krux in dieser Geschichte. Große Städte, Metropolen, Metropolregionen haben natürlich völlig andere Umsetzungsvoraussetzungen als eine kleine ländliche Kommune. Und das muss betrachtet und berücksichtigt werden. Das heißt aber nicht, dass die Zielsetzung einer Smart City, einer intelligenten Stadt anders aussieht. Auch im ländlichen Raum, in der ländlichen Region muss das Leben lebenswert sein. Und digitale Technologien müssen auch im ländlichen Raum geeignet oder genutzt werden, um Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität zu fördern.
Und du hast vorher gut beschrieben, dass du viele Do's und Don'ts gesammelt hast oder auch gesehen hast, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Nimm uns da mal so eine Ebene tiefer mit rein. Welche Chancen oder Herausforderungen gibt es denn konkret für die Städte durch die Digitalisierung vor allem?
Also eine Stadt, die aus der ursprünglichen Situation, aus der Historie kommt, in der Stadtverwaltung, die analogen Mittel, natürlich viel Digitalisierung schon im Bauch, aber die noch nicht in der Form Smart City digitalisiert ist, die steht auf der grünen Wiese riesigen Herausforderungen entgegen. Das fängt bei der Infrastruktur an, bei der Frage, wie mache ich das überhaupt? Wie kann ich die Daten sammeln? Die E-Government-Umsetzung auf der einen Seite, Smart City auf der anderen Seite. Wie bringe ich das zusammen? Was ist überhaupt in Bezug auf die Ziele, die ich mir gesetzt habe, der richtige Weg nach vorne? Wie identifiziere ich Projekte? Wie beziehe ich die Bürgerschaft mit ein, die Stadtgesellschaft? Wie kann ich die Projekte umsetzen? In der technischen Umsetzung, Datenplattform ist ein potenziell sehr großes, kompliziertes, komplexes und teures Unterfangen. Wie gehe ich das an? Wie kann ich Entscheidungen treffen? Wie kann ich Projekte umsetzen, wenn ich gleichzeitig Kompetenz aufbauen muss und diese riesengroße Herausforderung vor mir habe, für eine urbane Datenplattform mich entscheiden zu müssen und entscheiden zu müssen, wie viel Geld ich dafür in welcher Form ausgebe? Wo liegen die Prioritäten? Wie kann ich trotzdem schon jetzt Projekte angehen, ohne das große Bild aus dem Auge zu verlieren und ohne jetzt schon in irgendeiner Form ein Präjudiz zu schaffen, durch eine Entscheidung für eine Technologie, die mich morgen vielleicht in eine Sackgasse bringt. Also alle diese Themen, Kompetenzaufbau, wenn ich das zusammenfasse, ist die größte Herausforderung. Ich muss erst einmal entscheidungsfähig sein. Ich muss das alles so weit verstehen in der Stadt, sowohl in der Verwaltung als auch in der Stadtgesellschaft. Alle gemeinsam müssen das so weit verstehen, dass sie in der Lage sind, sachgerecht die Entscheidungen zu treffen. Und häufig führen dann genau diese Unsicherheiten und manchmal auch Aktionismus und zu schnelles Herangehen an bestimmte Themen zu Problemen. Es ist nicht jeder mitgenommen worden, Man hat auf die Erfahrungen aus anderen Projekten in anderen Städten nicht gehört und man geht die Lernkurve, die andere am Anfang durchgemacht haben, noch einmal durch und muss alle die Negativerfahrungen nochmal sammeln, die andere gesammelt haben. Das sind so die größten Herausforderungen, denen die Städte heute gegenüberstehen.
Und du hast jetzt gerade erwähnt, dass das Thema Kompetenzaufbau eben im Prinzip das Fundament ist. Hast du da ein paar konkrete Beispiele, wie man da eben vorgegangen ist, um schrittweise diese Kompetenz aufzubauen?
In dem Reallabor Lemgo Digital, das wir in der Stadt Lemgo durchgeführt haben, in dem wir digitale Projekte, Leistungen, Services entwickelt und am Beispiel der Stadt Lemgo umgesetzt haben, haben wir selber diese Kompetenzen aufgebaut und gelernt. Wir haben uns speziell auf diese Mittelstadt Lemgo, 42.000 Einwohner, bezeichnen wir Städte planerisch als Mittelstadt. In dieser Größenordnung sind viele der Herausforderungen, die ich eben genannt habe, schon elementar und stellen Herausforderungen in der Form dar, dass es auch gar nicht genügend Ressourcen, Kapazitäten gibt, um alle diese Themen parallel und gleichzeitig angehen zu können. Da haben wir natürlich jetzt in diesem Fall bereits mit unterstützen können und über Transferleistungen, die auch Teil unseres Reallabors sind, haben wir diese gesammelten Erfahrungen anderen Kommunen zur Verfügung gestellt. Das haben wir sowohl in großen Community-Programmen gemacht. Unser Projekt ist ja über das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Damit haben wir Schulungsprogramme aufgelegt, Informationsveranstaltungen, uns auf Events, auf Messen entsprechend präsentiert, aber auch ganz konkret in einzelnen Städten, in den Projekten auf Wunsch dieser Kommune mit unterstützt. Das startete von der Strategieberatung, also der Entwicklung der strategischen Ausrichtung und der Frage, wie sollen die Handlungsfelder und die konkreten Umsetzungsthemenfelder und Projekte für diese Stadt aussehen und geht dann weiter für eine Projektentwicklung, Entwicklung von, wir nennen sie Quick Wins, also Projekte, die im Rahmen einer solchen Förderprojektstruktur am Anfang relativ schnell, bevor die großen Entscheidungen getroffen sind, umgesetzt werden als Teil des Lernprozesses, auch zum Aufbau der Infrastruktur, zum Beispiel der IoT-Dateninfrastruktur. Auch in Bezug auf die IoT-Infrastruktur haben wir vielen Städten die Infrastruktur, die wir in Lemgo im Reallabor aufgebaut haben, zur Verfügung gestellt, sodass die Städte schon mal starten können mit Projekten und anhand der Projekte die gesamte Kette vom Sensor über die IoT-Kommunikation, den Partner dazwischen, der das IoT-Netzwerk zur Verfügung stellt, bis hin zur urbanen Datenplattform, den Anwendungen und den Dashboards. Diese gesamte Kette können die Städte schon umsetzen in Projekten und darüber dann lernen, es in Zukunft dann ohne uns selber machen zu können. Und ja, da sind wir sehr glücklich, dass wir über das Förderprojekt diese Infrastruktur entwickeln konnten, die wir nun in den Projekten für diese Pilotphase den Kommunen auch zur Verfügung stellen können.
Im Vorfeld, bevor unserem aktuellen Gespräch, hast du ja schon ein paar Beispiele erwähnt. Und es wäre jetzt mal spannend, wenn wir da wirklich vom Theoretischen in die Praxis reingehen. Blicken wir mal gemeinsam in die Innenstadt. Welche Einflüsse hat denn die Digitalisierung auf die Innenstadtentwicklung und speziell zum Beispiel welche Auswirkungen auf den stationären Handel, wenn wir da mal drauf blicken?
Das ist jetzt ein Punkt, gerade das Thema Innenstadt, die Entwicklung der Innenstadt und die Veränderungen, die sich in der Innenstadt ergeben haben, sind im Moment natürlich sehr viel stärker durch die Pandemie und von Corona beeinflusst als durch die Digitalisierung. Hier hat Corona tatsächlich sogar einen negativen Einfluss auf die Digitalisierung, denn die Händler haben im Moment was anderes zu tun, als sich mit Digitalisierung auseinanderzusetzen. Zumindest viele davon und viele sagen das so. Tatsächlich ist es so, dass wir in dieser Form mit dem Einzelhandel und der Gastronomie auch während der Corona-Phase eher in Fragestellungen gegangen sind, Personen innerhalb der Gebäude oder innerhalb des Ladengeschäftes zu zählen, Zugangselemente, Buchungssysteme für die Gastronomie bereitzustellen oder auch in einigen Fällen die freien Zeiten am Abend und am Wochenende durch sinnhafte Funktionen im Schaufenster, durch Windowshopping Elemente entsprechend zu ergänzen. Digitalisierung nach vorne betrachtet, in die Zukunft hinein, ist für die Innenstadt aber ein extrem wichtiger Punkt und aus der Sicht der Stadtplanung, der Stadtentwicklung, der Wirtschaftsförderung sieht das etwas anders aus. Da geht es darum, dass man identifiziert, wie sich die Stadt entwickelt, also nachvollziehen kann, wo die Hotspots sind, wie sie sich verändert haben, wie sie sich auch während der Pandemie verändert haben, wo bewegen sich die Menschen entlang, was sind die Bewegungsströme, wo sind die Plätze, wo sich die Menschen gerne aufhalten, auch viel und oft, und wo sind eher Bereiche, die gemieden werden, weil sie unattraktiv sind oder am Wochenende oder nachts auch zu Angsträumen werden. Das heißt, Elemente, die dieses ermöglichen, Passantenfrequenzmessung oder Erfassung von Passantenströmen im öffentlichen Bereich, sind Projekte, die wir ganz aktiv vorantreiben, die wir mittlerweile in mehreren Städten umgesetzt haben und wo auch neue Technologien in den letzten 2 Jahren für den öffentlichen Raum entwickelt worden sind und freigegeben werden, die jetzt tatsächlich eine komplette Bewegungsprofilermittlung für eine Stadt ermöglichen und damit nicht nur dem Einzelhandel die Konversionsrate der Personen auf der Straße, auf dem Fußgängerweg in Richtung, wie viele davon darf ich dann in meinem Ladengeschäft begrüßen, sondern darüber hinaus sehr viel mehr Informationen bietet und auch zählen kann, wie viele Personen sich wie lange an welchen Plätzen aufhalten, sodass man diese Frage, wo sind attraktive Plätze und wo sind weniger attraktive Plätze, sehr gut beantworten kann. So viel zu diesem Aspekt, aber die Innenstadt hat noch viele weitere Bereiche, in denen sie von Digitalisierung profitiert. Nehmen wir das Thema Smart Lighting. Nicht nur, dass man damit sogar Geld sparen kann, indem die alten Dampflampen durch LEDs ersetzt werden, man die dann auch noch entsprechend dimmen kann, dass die bedarfsgerecht oder zeitgesteuert runtergedimmt werden. Das ist ein Aspekt. Man kann die Lampen dann aber auch mit RGB-Köpfen ausstatten, die viele verschiedene Farben darstellen können. Und so kann eine gelbe Farbe zum Beispiel stärker Regen oder insbesondere Nebel durchdringen. Eine blaue Farbe kann dem Reinigungsdienst einen Hinweis auf dem Boden klebende Kaugummis geben. Verschiedene andere Farben können bei Stadtfesten oder bei Events die Stadt wesentlich attraktiver gestalten, als das mit einer Standardbeleuchtung der Fall ist. Man kann Beleuchtung auch einsetzen, um bestimmte Bereiche bewusst unattraktiv zu machen, wenn sich dort Konstellationen ergeben haben, die man verändern möchte. Auch das ist möglich. Die Lampe an sich, der Lampenpfahl in all seiner Ausprägung ist der natürliche Träger für Sensorik. Das heißt, wenn man Umweltsensorik unterbringen möchte, in diesem Fall für die Innenstadt beispielsweise eine Mikroklimaerfassung der Innenstadt, in der dann wirklich sehr kleinräumig identifiziert wird, wo sich klimaanpassungsbedingte Veränderungen ergeben. Neue Hotspots, neue Temperaturextreme nach oben oder nach unten, wo dann sich auch Veränderungen ergeben, beispielsweise im Bereich der Windgeschwindigkeiten in der Stadt oder der Emissionen, die über diese Geräte mit aufgenommen werden können, dann wird das häufig an Laternenpfählen montiert. Und so wird dann der Laternenpfahl nicht nur zum Träger des Lampenkopfes, sondern der wird in Digitalisierung plötzlich sehr wichtig und beinhaltet alle Funktionen. Von WLAN-Hotspots über einen Nottaster, über Sirenen, über ein Mikrofon, mit dem man Hilferufe erreichen kann. Follow-me-Funktionen des Lichtes, die in der Nacht die Laufwege bedarfsgerecht beleuchten, dort, wo der Läufer hinlaufen wird, nicht nur da, wo er gerade ist, sondern auch den Weg vor sich entsprechend beleuchtet. Damit werden Angsträume genommen und reduziert. Also viele Bereiche in diesem Umfeld. Und ein weiterer wichtiger Aspekt in der Innenstadt ist das Thema Mobilität. Wir sehen die Diskussion in vielen Städten, die Stadtkerne automobilfrei zu gestalten. Und das ist ein hehres Ziel, das man so verfolgt. Aber in diesem Umfeld muss man auch die Mittel haben, um dann die Alternativen zu schaffen und den notwendigen Verkehr, der existiert, auch sauber steuern zu können. Gleichzeitig aber allen Bürger und Bürgerinnen einen nahtlosen, interessanten und sinnvollen Zugang zur Innenstadt weiterhin zu gewähren. Und dazu braucht man multimodale Mobilitätsangebote, die aber möglichst integriert gesteuert werden sollten. Und wieder eine große Herausforderung für die Stadt. Viele Städte haben die Mobilitätsangebote ausgeschrieben, vergeben, Leistungen vergeben oder privatwirtschaftliche Unternehmen sind in die Stadt gekommen, haben einen Business Case gesehen und haben um Genehmigung gebeten, ihre Tretroller, Elektroroller an der Straße abstellen zu dürfen, haben die Genehmigung erhalten und gehen ihrem Geschäft nach. Aber es wird dann häufig vergessen, dafür zu sorgen, dass man die Daten, die dort erhoben werden, auch zusammenträgt, um damit zum Beispiel dann eine Verkehrsplanung entsprechend mit Inhalten, mit Daten versorgen zu können. Aber diese Dinge müssen miteinander kombiniert werden. Also Verkehrsfluss, ÖPNV, Zugänge zu der Stadt über die Bahn, über verschiedene andere Modalitätsarten, sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad. Verkehrsflusssteuerung in verschiedener Form, die Prioritäten des Verkehrsflusses, ist das das Auto, der Pkw, sind das Sonderdienste, kriegt der Bus Vorrang, schalte ich die Ampeln vorrangig im Sinne von Fußgängern, wie erfasse ich die Fußgänger, wie erkenne ich, dass der Fußgänger über die Ampel gehen möchte, wie kann ich für die Fußgänger auf dem Weg in die Innenstadt eine grüne Welle schaffen und damit ein Kontrapunkt, eine Priorisierung über den Individualverkehr erzeugen. All das sind Themen, die noch nicht endgültig gelöst sind. Die Technologien sind auf dem Weg in diese Richtung, aber sind mit der Innenstadt zu verknüpfen und sind in den meisten Städten in der einen oder der anderen Art heute schon auf der Agenda.
Und schlagen wir da jetzt am besten die Brücke gleich mal rüber zum nächsten Thema, und zwar das Thema Umwelt. Gib uns da nochmal einen Überblick. Jetzt kann man da, du hast schon ein paar Themen angesprochen, aber schlagen wir da jetzt eben die Brücke mal zu diesem Thema. Welche Einflüsse hat denn die Digitalisierung konkret auf die Umwelt oder kann sie auch haben?
Also den Punkt Mikroklima in der Innenstadt habe ich eben schon dargestellt. Das kann man auch größerräumig für die gesamte Stadt sehen, dass man damit auch Luftbewegungsprofile und Luftströme in der Innenstadt besser erfassen kann, als das durch die Simulation möglich ist, also real erfassen. Auch ein interessantes Thema, das wir in vielen Städten als Herausforderung, als Anforderung mitbekommen haben. Aber Umwelt ist mehr als nur Innenstadt. Das ganze Thema Klimaanpassung kann man auch und muss man vor dem Hintergrund Umwelt betrachten. Wenn ich mir die Starkregenereignisse in Nordrhein-Westfalen Mitte letzten Jahres ansehe oder gerade bei uns hier im Norden Deutschlands die Orkanböen, die aus England hier rüber geschwappt sind, eine nach der anderen. Das sind Situationen, die ich persönlich so auch noch nicht erlebt habe. Die zeigen deutlich, dass wir uns in einem Klimawandel befinden. Und da spielt die Frage, wo und wie findet dieser Klimawandel statt? Auch die Resilienz, also die Robustheit gegenüber diesen Veränderungen, die ich damit erzeugen muss, dass ich jetzt nicht unbedingt ein Krankenhaus in einem Temperaturhotspot in der Innenstadt baue oder dass wir uns in Bezug auf Starkregenereignisse mit Sensorik ausstatten, mit der man die wesentlich feinflächiger vorhersagen kann, aber insbesondere, das ist jetzt die große Herausforderung, die Wirkung dieses Starkregens berechnen kann. Wo findet er statt? Wo wird sich das Wasser sammeln? Wo muss ich die Einsatzkräfte hinschicken mit einer gewissen Vorwarnzeit, dass ich nicht einen 4 Quadratkilometer großen Bereich als Warnzentrum oder als das Gebiet identifiziere, sondern ich sage konkret, dieses Umspannwerk wird in 2 Stunden 1 Meter unter Wasser stehen. Und dann können die Einsatzkräfte reagieren. Auch für die Bevölkerung ist es wichtig, dass die Qualität der Warnungen erhöht werden. Denn wenn man 10-mal gewarnt hat, ist nichts passiert. Beim 11-mal glaubt man der Warnung nicht mehr. Und genau dann passiert es. Deshalb ist die Qualität der Warnung auch feinräumig und kleinräumig so extrem wichtig. Und dafür braucht man Digitalisierung sowohl für die Simulation als auch für die Errechnung der Wirkung dessen, was die Sensoren gemessen haben und was die Wetterdienste an Informationen mit reinbekommen. Das muss alles zusammengefasst werden und dann entsprechend umgerechnet werden. Das ist wirklich ein komplettes digitales Projekt von Anfang bis Ende.
Und wir haben jetzt zwar schon immer wieder über die Zukunft gesprochen, das heißt, was aktuell oder mit welchen Themen sich die Städte aktuell beschäftigen und welche auch zukünftig eben relevant werden, aber schauen wir vielleicht nochmal gemeinsam ein paar Jahre in die Zukunft. Wie siehst du denn die Stadt der Zukunft? Wie sieht die konkret aus und welche Signale gibt es schon, die man eben eindeutig erkennen kann?
Also die Stadt der Zukunft, die Vision der Stadt. Eine Stadt der Zukunft orientiert sich an der Lebensqualität für die Bürger und Bürgerinnen. Sie ist innovativ und wettbewerbsfähig, stellt nicht nur sich als Verwaltung wettbewerbsfähig dar, sondern sorgt dafür, dass die Stadt in Summe wettbewerbsfähig ist. Das hat viele Aspekte, die nicht nur mit Smart City und Digitalisierung zu tun haben, ist also eine grundsätzliche Herausforderung. Aber gerade in Bezug auf Digitalisierung erwarte ich in der Zukunft, dass eine Stadt dann Digitalisierung als ein inhärentes Element der Arbeit integriert hat, dass also digitale Technologien transparent und offen genutzt werden. Offen auch in der Form, dass die Daten offen und transparent erzeugt werden, aber auch bereitgestellt werden. Dass man nicht nur Berichte aus der Vergangenheit zusammenstellt und dann den Download einer Excel-Tabelle umsetzt, sondern dass man tatsächlich auch die aktuellen Daten der Stadt online und transparent und mit der entsprechenden Open-Data-Infrastruktur zugreifen kann. Und daraus, das nächste Element, gibt es eine aktive Community in der gesamten Stadt, die sich mit diesen Daten beschäftigt, die sich mit der Weiterentwicklung beschäftigt und das entsprechend vorantreibt.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst, und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.